Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz, der Folge 69. Felix, hast du genügend Speicherplatz auf deinem Rechner?
Soll ich mal gucken?
Ja, weil die 69, die müssen wir raushauen. Die darf nicht verschütt gehen. Das wird eine gute Folge, ich habe ein gutes Gefühl.
170 Gigabyte.
Reicht das?
Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie lang die Folge wird.
Wie lange wir sabbeln,
genau. Das sind natürlich auch mal diese Datenberge, ne?
Datenberge, ja. Ich bin Abonnent des Anbieters Dropbox Plus.
Ja.
Das ist eine schöne Sache, weil da kann man immer alles sichern und so. Mhm. Und auch so, um mal schnell irgendwie was zu verschicken oder mal da Ansichten in Filmchen rauszuschicken. Ich mache ja gerade so eine Serie und so. Ist das natürlich herrlich. Mhm. Aber werden wir eines Tages aufwachen und denken, wie haben wir eigentlich das Internet verschmutzt? Mit wie viel Datenmüll und Quatsch und Blödsinn, der halt irgendwo noch nicht mal für alle zugänglich. Das wäre ja noch cool. Mhm. Aber diese Dropbox zum Beispiel ist ja nur für die Leute zugänglich, die ich dann anschreibe oder so.
Ja.
Es funktioniert noch nicht mal als Archiv. So. Und es ist einfach nur Müll, der irgendwo unzugänglich rumliegt. Ist doch Blödsinn.
Ja, meinst du, dass man irgendwie eines Tages, dass es dann sowas gibt wie einen digitalen Archäologen?
Also, dass die.
Der das dann ausgräbt. Ah, ich habe hier noch so eine Dropbox gefunden, eine Lambert Dropbox.
Also,
dass man dafür geile Sachen noch findet. Also, genauso wie, was weiß ich, so um Anfang des 19., ach Quatsch, des 20. Jahrhunderts. So Leute durch Griechenland und die Türkei mit so einem kleinen Pinsel durchgegangen sind und irgendwelche Tempel freigepinselt haben. Ob dann so Anfang des 22. Jahrhunderts dann Leute so durch alte Dropboxen gehen und sagen, guck mal, was wir hier gefunden haben. Wie haben die Leute damals gelebt? Wie haben sie gesprochen?
Ja, Dropbox-Archäologe, bestimmt, das wird es geben, ja. Und vielleicht ist das ein Berufsstand, an den wir uns jetzt schon ranwanzen sollten.
Ja.
Erstens, um da auch selber eine Rolle zu spielen, als Dino quasi, aber auch, um natürlich mit abzugreifen. Also wir legen ja die Preise dann fest.
Wie handhabst du denn das so mit analogen oder zumindest haptischen Datenträgern? CDs vorhanden?
Nee, ich bin davon runter.
Ja?
Du meinst Datenträger im Sinne von, ich speichere da was weg oder was?
Nee, ich rede jetzt überhaupt über also Bücher, Bilder, Musik, Datenträger.
Bücher?
Hast du Bücher?
Ich habe ein paar Bücher. Aber ich gehe öfter jetzt mal in die Bücherhalle, damit ich sie wieder loswerde.
Ah, ja, okay.
Ich habe ja nicht so viel Platz. Ich muss ja alles mit Instrumenten vollbauen in meinem Studio. Und deswegen nerven mich dann Bücher irgendwann. Vor allem Comics. Comics hat man schnell durch und nehmen sehr viel Platz weg.
Ja.
Und deswegen schnell wieder weg damit.
Ich habe noch so alte Comics so aus den 90ern, so Comic-Hefte, so diese kleinen. Simpsons-Comics, Spawn-Comics habe ich noch.
Ah ja.
Und ein paar so Superheldenkram. Wo wird man sowas los?
Im eBay-Kleinanzeigen.
Oh, Horror.
Warum? Hast du Erfahrung gesammelt?
Ja, ich habe jetzt gerade mal wieder so einen Schwung Schrott bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt, auch schon mal was verkauft, was verschickt. Für Klamotten geht das auch, ne? Vinted heißt das jetzt. Kleiderkreise. Da habe ich ein bisschen was, verkaufe ich gerade ein bisschen Zeug. Aber auch gerne mal so alte Pedale und so. Gestern allerdings Ultra-Fail. Ich neulich in so einer Hauruck-Aktion fotografiere so zig Musikinstrumente ab, stelle die bei Kleinanzeigen hoch. Und dann ist natürlich das Schönste, wenn Leute einfach bezahlen auf dem Portal und du schickst denen dann das, ne? Da wird nochmal gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Ist eigentlich auch mal alles in Ordnung, das Zeug. Nur gestern kam es dazu, dass jemand vorbeikommen wollte.
Ja.
Wo ich auch schon immer denke, schlapp, warum hier in meine Privatsphäre eintreten, damit du dein Porto sparst? Ich will meine Ruhe. Ich will ja wie ein anonymes Geschäft abwickeln. Keine Lust
aber auf. Ist doch nerviger, irgendwie was einzupacken und zu verschicken, als kurz mal jemanden die Tür aufzumachen, oder nicht?
Ja, da sprichst du mit jemand, der socially awkward ist.
Ja.
So, kommt dann dazu. Nun hatte ich gestern so, das war so ein kleines Elektroharmonix Basschorus-Pedal. Hatte ich für 40 Euro reingestellt. Kurz bevor er kam, dachte ich, probier's nochmal aus. Vielleicht will er es ja auch nochmal ausprobieren oder sowas. Merke ich, ist irgendwie, irgendwas funktioniert nicht mit der Stromversorgung. Ding funktioniert nicht richtig. Ich öffne die Tür, ich denke so, erstmal denke ich natürlich, oh scheiße, 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 jetzt kommt er, wie peinlich, das Pedal ist kaputt. Was mache ich jetzt? Kommt so ein junger Mann, so strahlendes Lächeln, gut drauf und ich sag so, ey, sorry, ich habe gerade gemerkt, das Ding hat einen Knacker. Wie komme ich aus der Situation raus? Er so, kein Problem, hey, ja, mach doch nichts. Ich denke so, komm, hier, schenke ich dir. Nimmst du einfach mit, kannst du löten, einschicken, was weiß ich, Pedal verschenkt.
Und, hat sich gut gefühlt?
Ich glaube, es war okay. Das war für mich aber
weil eigentlich sagt man ja, und das habe ich nämlich bei eBay Kleinanzeigen entdeckt, das Verschenken, das macht total Spaß, weil man halt so mitbekommt, wie sich die Leute freuen.
Ja.
Eigentlich werden ja genauso viele Endorphine beim Verschenken ausgeschüttet wie beim Beschenktwerden.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte so, der kommt jetzt hier angedackelt und jetzt, na gut, jetzt kriegt er zumindest ein kaputtes Pedal. Aber war ein junger Mann. Ich glaube, der freut sich dann über einen, zumindest ein kaputtes Pedal geschenkt, besser als einen, als gar nichts. Aber ich habe mich ganz schnell gefragt, wie komme ich jetzt aus der Situation raus, ohne dass ich mich ultra dumm fühle?
Du hast dich quasi rausgekauft.
Also ich meine, also der muss das Pferd von hinten aufzäumen, ne? Dass er überhaupt auf die Idee kommt, hier vorbeizukommen und mich in meinem Tagesablauf zu stören. Ist ja auch viel einfacher, ein Paket zu verschicken und irgendwann wegzubringen.
Ja, das sehe ich halt überhaupt nicht so. Es würde mich total nerven, ein Paket zu verschicken und irgendwo hinzubringen und dann wieder, das ist totaler Quatsch. Lass die noch kurz vorbeikommen.
Aber
das,
ja.
Da sind wir unterschiedlich.
Da ja, aber da kriegt man eine gewisse Routine drin. Auch verpacken, schön verpacken, ab zum DHL-Shop,
Hermes-Shop,
GLS-Shop.
Hast du das Zeug dafür?
Ja, habe ich. Alte Kartons.
Warum denn?
Port, ich habe einen Drucker, ausdrucken, ausschneiden. Weiß nicht, finde ich irgendwie gemütlich. Pakete verschicken.
Und als Porto druckst du dann aus, oder?
Ja, du kannst so, ja so
Gelddrucker.
Ein DHL, ja, nee, so ein DHL-Schein druckst du aus. Ist ja keine Briefmarke mehr.
Ah, okay.
Und dann kannst du das auch zu, kannst du es zu jeder Tageszeit auch zur, wie heißt denn, diese DHL-Packstation bringen.
Das machst du dann lieber, anstatt dass der kurz vorbeikommt, Tür auf, hallo hier, bitteschön, Tür zu?
Ja, klar. Da muss man, stell dir vor, da muss man noch klönen.
Ja, das
nervt mir ein bisschen,
aber das ist, manchmal kriegt man was geschenkt. Manchmal kriegst du, ich habe schon Weinflaschen bekommen, die waren so richtig, haben richtig überhaupt nicht geschmeckt und, aber die Leute haben sich gefreut. Ich habe dummerweise meine Stereoanlage verschenkt damals. Ich hatte richtig alte Boxen aus den 60er Jahren und ich dachte, weil die halt so viel Platz wegnehmen und so, ich sattel jetzt um auf Bluetooth-Speaker.
Ja,
einfach weil das nicht so viel Platz wegnimmt und so. Und jetzt vermisse ich das schon. Also, das hat ein Russe bekommen. Und der hat mir dafür richtig schlechten Wein gegeben. Mhm. Und wenn der das jetzt hört, also ich kenne die Stereoanlage zurück. Ja. Das ist blöd. Also, ich vermisse den Sound jetzt irgendwie doch. Also, das ist dann irgendwie doch nicht zu ersetzen mit so einem Bluetooth-Speaker, auch wenn da Marshall draufsteht.
Ja.
Unser heutiger Sponsor übrigens.
Ja. Wobei mit meinem Soundbar bin ich ganz zufrieden, muss ich sagen.
Ja, aber es geht nichts über so eine, ich hatte so zwei alte Verstärker und dann vier Boxen, so aus den 60er, 70er Jahren.
Ja.
Einfach verschenkt. Einfach verschenkt.
Ja.
Aber er hat sich gefreut. Er war richtig happy. Er wusste wahrscheinlich, dass es wahnsinnig viel wert ist.
Ja.
Hat es an der nächsten Ecke verkauft.
Tja. So ist das. Aber so, ne, DVDs hat sich auch stark ausgedünnt. Nur das Ding ist, manche Sachen kann man ja gar nicht im Internet gucken.
Ja, das nervt.
Ja.
Oder sie sind auf einmal weg.
Ja.
Sachen, die mal da waren, sind wieder weg.
Ja. Gar nicht so gut. Und wo ich eigentlich ganz froh drüber bin, ich habe ein relativ großes Notenarchiv. Und so.
Kann man eigentlich von Netflix auf VHS überspielen?
Ja.
Geht es?
Ja. Naja, also ernst gemeinte Frage, dein Fernseher hat ja einen Ausgang. Und den Ausgang könntest du ja theoretisch wahrscheinlich über irgendeine Schnittstelle in einen VHS-Rekorder bekommen.
Dann kann man wieder analogisieren.
Ja.
Das wird ja schon im CERN gemacht. Also die fangen an, die Bücher, die also ganzen digitalen Daten, vor allem das Wissen, schon wieder an zu analogisieren, weil sie glauben, irgendwann fällt das Internet aus. Also es ist nicht eine Frage von ob, sondern von wann.
Ja.
Und stell dir vor, dann hast du irgendwann Netflix auf VHS, wäre schon cool. Also als gar nichts mehr.
Als gar nichts mehr. Wir fangen ja auch an, unseren Podcast zu analogisieren.
Richtig. Ja, liebe Grüße an Damian de la Torre, der hat den großartigen Vorschlag gemacht, dass wir diese eine Folge, von der wir behaupten, dass sie weg ist, nur ein einziges Mal rausbringen und zwar auf Vinyl.
Ja.
Die verschollene Folge auf Vinyl.
Ja.
Ja, finde ich gut. Sehr gute Idee. Werden wir jetzt machen. Vielleicht sollten wir generell aber ein paar Folgen auf Vinyl rausbringen, oder? Ja.
Gerade zu Weihnachten, so die große Vinylbox. Stell dir das mal vor. 69 Folgen auf Vinyl.
Ja, wir reden über Datenmüll und produzieren gerade selber welchen.
Ja. Ja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, gerade beim Thema Noten bin ich ganz froh, dass ich da mal einfach ein Buch aufklappen kann. Weil das ist was digital nicht so einfach verfügbar ist. Wenn ich irgendein Stück brauche, wird das irgendein Buch aufgeklappt. Eins von meinen diversen Real- und Fake-Books. Und dann habe ich's.
Geht schneller als mit der App. Ich benutze die App aber manchmal diese.
Ja, aber da stehen keine Melodien drin.
Man kann ja so Bücher da reinladen.
Welche App?
Ja, es gibt doch diese für Jazz-Sessions zum Beispiel.
Ja, aber da sind doch keine Melodien drin, oder? Da sind doch immer nur Akkordfolgen. Wir reden vom iRearBook, oder
ja,
was?
Ja, du kannst die Bücher reinladen und dann geht's.
Und dann wird dir eine Note angezeigt.
Ich musste mich da ein bisschen reinfuchsen. Ich habe mich mal da irgendwie ein paar Stunden mit auseinandergesetzt und jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, 5, 6 Realbooks in dieser App drin, sodass sie angezeigt werden, so wie man es kennt, halt wie das Buch früher.
Okay, mach mal,
also mit
mach mal Tutorial für mich. und für unsere
Impros.
Nee, ungefähr. Also
das hat mich genervt. Ich bin da irgendwie durch irgendwelche Foren und habe das dann irgendwie hinbekommen. Man musste irgendwie das PDF auf eine bestimmte Weise, glaube ich, runterladen oder nennen und also keine Ahnung. Dann ging's und dann konntest du es in dieser App öffnen.
Ja. Und dann kannst du es auch. Musst du dann durchscrollen oder kannst du auch eine Volltextsuche machen?
Naja, du kannst ja immer den Buchstaben angeben und dann bist du bei.
Also er findet dann im PDF findet er dann Have You Met Miss Jones, wenn du HAVE eingibst. So ja. Schlau ist das.
Nein, das nicht, aber du kannst auf das Buch und dann auf den Buchstaben drücken. Also du musst halt schon gucken, in welchem Buch welchem Buch das ist. Und dann kannst du ja jeweils die jeweiligen Buchstaben anwählen. Und dann gehst du halt zu H und dann ist es da.
Ja, ja gut. Okay.
Also es klappt nicht super geil, aber es klappt ganz gut und immerhin hast du halt diese Noten mal beieinander. Und ich nutze das. Hab das schon genutzt. Ja, das ist schon gut. Aber es ist wahrscheinlich illegal, ne? Aber das Realbook ist eh illegal, oder nicht?
Nee. Also irgendwann an irgendeinem Punkt nicht mehr. Also die neuesten Realbooks sind von Hal Leonard, heißt die Firma. Und ja. Die drucken die offiziell.
Ja.
Wie ist denn das eben mit digitalen Notenlesen bei dir? Hast du ein iPad für die Mucke?
Nee. Ja. Aber ich lese ja nicht so gerne jetzt Noten.
Nee.
Also so für mich so privat zu Hause kann ich das entziffern, aber jetzt, ich arbeite ja jetzt nicht so gerne mit Noten.
Ah ja, okay. Nee, weil das mache ich tatsächlich schon. Noten auf dem iPad hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Ist auch nicht unpraktisch.
Ja, das glaube ich.
Kannst du digitale Setlisten, also kannst du eine Setlist machen, die in die richtige Reihenfolge machen. Mit einem Fingerdrück wird die Note gewechselt.
Aber das kannst du in dieser App ja auch. Also du kannst dann halt sozusagen die Setlist
genau.
So zusammensetzen und die verschiedenen Stücke dann da rein.
Ja. Ja, genau. Also es gibt dieses iReal B-Punkt heißt das mittlerweile oder nur noch iReal oder iReal Pro und dann gibt es noch ein Notenprogramm, das heißt glaube ich Script, das benutze ich. Also und das hat tatsächlich den Vorteil, jetzt was weiß ich, bei so Theaterproduktionen, die ich mache, letztes Jahr zum Beispiel die Wojciech-Produktion oder auch im Hansa-Varieté immer, wenn es dann in den Probenphasen Noten gibt oder ich selber die Noten layoute, exportiere ich die als PDF und schicke die aufs iPad. Mhm. Und kann dann quasi in den Proben in dem iPad machen und kann dann, was weiß ich, kurz vor der Premiere drucke ich es mir dann einmal in echt aus und übernehme die Korrekturen. Das mache ich dann auf dem Rechner mit Sibelius.
Ja.
Das ist so eine Art Word für Noten. Gibt es auch andere Programme. Ich bin jetzt irgendwie bei dem hängen geblieben, weil wir damals in der Hochschule einen Sibelius-Kurs hatten.
Also mein eigentlicher Anspruch ist natürlich, dass alle Leute, mit denen ich spiele, meine Stücke auswendig können. Aber ich weiß, dass es irgendwie oft nicht hinhaut. Und natürlich habe ich dann irgendwelche Files, die ich dann rumschicken kann. Aber ich finde eigentlich, Noten auf der Bühne sehen oft nicht gut aus.
Ja, hatten wir auch schon mal. Ist so ein bisschen die Frage, in welcher Zeit und in welchem Rahmen.
Ey, weißt du was? Hier, mein Management schickt mir gerade eine Nachricht. Ja. Wollen wir einen Lambert-Onlyfans-Kanal aufmachen? Lambert ohne Maske, nur als Joke. Lambert nackt hinterm Klavier. Wie findest du das?
Ich finde gut nackt mit Maske.
Ja. Da kann man ganz neue Märkte erschließen wahrscheinlich auch, oder? Den ganzen Fetischmarkt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, es fällt mir schwer, mich in die Art Fetischismus reinzudenken, die jetzt dich in Maske nackt am Klavier besonders scharf finden sollte, aber gibt da glaube ich alles.
Das ist daran nicht heiß.
Ja, gut. Challenge me. Also Horny, auch gut, dass dein Lieblingsfotograf Horny heißt.
Mit Horny ein paar Onlyfans.
Ja, der könnte doch mal jetzt auch einsteigen in den Bereich erotische Fotografie.
Ja, aber ich meine, wenn der Fotos macht, dann sehen ja sowieso alle Leute mega sexy aus.
Ja, deswegen. Also Namen sind Flüche. Ja. Er kann nicht anders, als die Leute hot aussehen zu lassen.
Ja, es ist wirklich, du kannst noch so abgeranzt da auf der Bühne stehen und so, siehst immer hot aus.
Woher kommt denn der schlechte Ruf der Noten?
Der schlechte Ruf der Noten für so Musiker wie mich, meinst du?
Also ja, grundsätzlich, naja, du bist ja eigentlich, du hast ja mal auch nach Noten Musik spielen gelernt.
Ja, das ist ja wie ein Muskel. Also wenn du das öfter machst und irgendwann hast auch Spaß dran hast, dann wirst du auch besser drin. Ja. Leider lässt dieser Muskel dann auch wieder nach. Ja. Aber genau, wenn du halt eine Zeit lang Bach spielst und so, dann wirst du besser drin.
Das
ja. Mal so vor der Nase hast oder dann halt oder unterschiedliche Stücke spielst und so. Das ist dann wird man auch schneller in dem Erschließen des Materials so, aber nach wie vor, was mich daran stört, ist natürlich der unflexible Umgang. Also du bist halt mit dem Kopf ja immer da. Du bist ja mit dem Kopf immer also auf einer Hälfte quasi besetzt von diesen Noten. Und das, für mich ist das nervig. Ich möchte natürlich frei sein. Ich möchte das Stück kennen und dann halt Möglichkeiten haben, mich noch kreativer auszudrücken innerhalb dieser Musik, die ich dann interpretiere oder so. Aber das ist natürlich auch eine Jazzmusiker-Herangehensweise, so, keine Ahnung, wird nicht für alle Musiker gleich gelten, aber ich finde schon, dass halt, wenn du Dinge auswendig kannst, dass du dich natürlich dann freier dort bewegen kannst, ist ja klar.
Naja, also gut, ich finde das eine bisschen eine Haltung, die natürlich auch von jemand kommt, der auf kein besonders großes Repertoire so übers Jahr zugreifen muss. Weil nee, du natürlich.
Ich produziere ein großes Repertoire.
Ja, genau, aber das spielst du ja auch gar nicht live. Also wenn du jetzt, nur das ist natürlich so, dass also die Tätigkeit von vielen Musikern besteht darin, sehr, sehr viel unterschiedliche Musik zu spielen.
Ja, ja. Also, klar, also genau, viele Mucker. Du spielst auf die Mucker an.
Ja, was heißt die Mucker?
Die Mucker dieses Landes, die halt in, was weiß ich, 10 Bands irgendwie gleichzeitig spielen und dieses ganze Repertoire dann halt können müssen. Da kommst du nicht so richtig drum herum, dann halt auch irgendwie mit Noten zu arbeiten, wenn du mal schnell eingesetzt wirst auch, ne?
Naja, ist ja klar. Du würdest ja aber zum Beispiel niemals einem Violinisten an der Staatsoper sagen, es wäre cool, wenn er auswendig spielt.
Nein, würdest du nicht.
Nee, genau. Weil das quasi in dieser musikalischen...
Ist dann aber für diese Art von Musik ja auch gar nicht unbedingt notwendig. So, und für viele Art von Rock- und Popmusik natürlich auch nicht. Also ist es nicht, wenn du da einigermaßen, wenn du die Stücke kennst und zusätzlich noch den Notentext hast, so, dann ist ja alles gut. So, dann kannst du damit auch ganz gut umgehen und sehr viel freier sollst du dich eh nicht in dieser Musik bewegen. Deswegen ist das schon alles in Ordnung. Trotzdem, ich halte daran fest, dass halt, wenn du eine Band hast,
so,
dass natürlich besser ist, wenn alle keine Noten haben.
Aber nochmal, um den Unterschied festzumachen, ne? Ja. Eine Band quasi, die Gruppe Coldplay.
Sollte jetzt nicht mit einem Notenständer
nachkommen. Nein, die alle 3-4 Jahre ein Album rausbringen, wo dann 12 neue Stücke drauf sind, von denen sie, was weiß ich, dann pro Album vielleicht 4-5 ins Repertoire kommen. Da ist natürlich auch eine Note obsolet, weil die paar Tönchen wird man sich wohl merken können. Wer natürlich viele verschiedene Musik spielt, so in seinem musikalischen Alltag, für den ist es sogar ja sehr sinnvoll, auch als Gedächtnisstütze eine Note zu benutzen. Und außerdem, und das ist ja die große Stärke der Note, das ist so ein Punkt, auf den ich hinaus will eigentlich. Das Tolle an einer Note ist ja, ich kann eine Musik spielen, ohne sie vorher zu kennen.
Ja.
Es ist der Weg von, und das ist die große Stärke der Note, ist, ich kann ein neues Stück Musik spielen, ohne es vorher quasi durch Gehör gelernt zu haben.
Ja, genau. Du kannst das Stück lernen und kennenlernen gleichzeitig. Genau.
Also es ist quasi die Schriftsprache in der Musik. Also wenn man sich, die Evolution ist ja quasi, wenn man jetzt, was weiß ich, einen Notentext mit einem Schrifttext vergleicht, dann war es ja quasi früher vielleicht so, jemand hat eine Geschichte erzählt, jetzt war so eine ganze einfache Vorstellung von so, steinzeitlichen Gesellschaften, vorschriftlichen Zivilisationen. Jemand hat eine Geschichte erzählt und die ist dann oral weitergegeben worden. Das heißt, ich habe dir ein Märchen erzählt vom großen bösen Wolf und dann hast du das auswendig gelernt und deinen Kindern weitererzählt. Und deine Kinder haben es dann jemand anders erzählt, keine Ahnung. Jetzt war es durch die Gebrüder Grimm möglich, dass du das Märchen vom großen bösen Wolf einfach vorlesen kannst, ohne es vorher zu kennen. Ja, wie geil ist das?
Ja, Generationen über Jahrhunderte von armen Kindern werden traumatisiert durch diese schlimmen Geschichten, wo immer irgendjemand gefressen wird und umgebracht werden muss. Am Ende die Königin ihren Prinzen heiratet.
Ja.
Und das ist natürlich eine tolle Sache. Wir lieben diese Geschichten und könnten uns ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Ich sage jetzt nicht, dass Noten per se eine schlechte Sache ist. Ich sage nur für den flexiblen Umgang miteinander, wenn du halt irgendwie frei im Kopf sein möchtest und irgendwie vielleicht noch kreativ auf die Musik einwirken möchtest, ist es natürlich besser, du hast einen Kanal mehr offen.
Natürlich.
Und der nicht belegt wird durch das Lesen von Noten, ist doch klar.
Ja, ist doch. Das sind natürlich andere Prozesse. Das ist völlig klar. Ich wollte nur mal so ein bisschen abwägen, die Vorteile von Noten gegen Noten, weil es oft so ein bisschen, das ist was sich verändert hat über die Jahrzehnte durch Tonträger, dass es überhaupt sowas gibt wie eine Musikkultur, die ohne Noten funktioniert. Eine komplexere. Bevor es Aufnahmen gab, konntest du jemand, der keine Noten kann, konntest du Ton für Ton vorspielen, was du gerne für Musik machen möchtest. Oder man hat irgendwie Musik zusammen entwickelt. Aber die Notensprache schafft ja überhaupt die Möglichkeit eines komplexen Musizierens miteinander.
Ja.
Und auch heute, wo quasi man natürlich als versierter Musiker auch in der Lage sein sollte, was weiß ich, ein Stück auswendig zu lernen oder gemeinsam zu erarbeiten oder rauszuhören von der Aufnahme und dann zu reproduzieren, hat eine Note nach wie vor immense Vorteile. Weil ich zum Beispiel auch ganz genau fixieren kann, was jemand spielt und dem einen einfachen Zugang dazu gebe. Es ist ja viel einfacher, es geht ja nach wie vor viel schneller, jemand, der gut Noten lesen kann, eine Note hinzulegen, als dem, was weiß ich, eine Linie vorzuspielen.
Ja.
Oder?
Also das heißt für das... Also für mich geht's nicht.
Ja.
Ich spiele mir was vor, ich kann es schneller nachspielen, als ich es entziffern muss. Ja, für mich gilt's jetzt, also in... Glaub nicht, nö.
Also wenn ich dir...
Kommt natürlich auf die Komplexität an.
Genau, so, das meine ich. Wenn ich dir
aber jetzt, dann dauert das Notenentziffern ja auch länger.
Das hat wieder mit deinem Level an Notenlesen zu tun. Also es ist für mich, ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt, was ich dein Stück Talk mit diesem komplexen Zwischenteil. Diddle, diddle, don, diddle, don, diddle, diddle, ja. Diddle, don.
Doch viel besser einmal auswendig zu lernen.
Ich kann es, wenn ich es aufnotiert habe, kann ich es vom Blatt spielen, sonst muss ich es Phrase für Phrase lernen.
Aber das hat was mit deinem... reduzierten Verständnis fürs Auswendiglernen zu tun.
Das glaube ich nicht. Das halte ich, das, ja, das halte ich für eine
Farbe. Kleine Retourkutsche, weil du meinst, es hat, was hast du gesagt, reduzierten Verständnis vom Notenlesen.
Ja.
Also das kann ich ja genauso gut umdrehen und sagen so, hey, das ist wirklich keine schwere Line. Und ja, man kann sie ja doch einfach auswendig lernen.
Du
hast sie ja jetzt auch irgendwie, was weiß ich, 100-mal gespielt. Das, also,
ja, jetzt kann ich es auch auswendig. Zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung, wenn du jetzt Donna Lee lernen möchtest, würdest du das lieber von der Aufnahme abhören oder von der Note lesen?
Naja, der Vorteil ist, wenn du es von der Aufnahme abhörst, dass du ja eine gleiche Interpretationsangebot mitgeliefert bekommst.
Ja, wobei
das viel inspirierender ist als jede Note. Also das ist ja immer das Problem auch an der Notation, der Jazz-Notation, und du hast halt diese ganzen Real Books und so, mit denen wir uns auch gerne befasst haben. Herrlich, um mal einen kleinen Jam zu machen.
Ja.
So, um es mal durchzublättern und dann komm, dann spielen wir das hier, komm, dann spielen wir das hier. Mhm. Aber es fehlt natürlich das Interpretationsangebot derjenigen, die Stücke auch geschrieben haben oft. Ne?
Ja.
Und das ist, keine Ahnung, also ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist besser. Also,
Nee, das würde ich auch nicht. Es geht mir auch gar nicht um eine Hierarchie. Es geht mir eigentlich, ich wollte mal ausklamüstern, was Vor- und Nachteile sind. Also weil zum Beispiel, was jetzt die Interpretation angeht, es gibt ja zum Beispiel in der klassischen Musik, gibt es ja erstmal relativ lange eine Note, wo einfach nur die Töne stehen und sowas wie laut, leise, kurz, lang, Artikulation nennen und Dynamik kommt erst später in der Notation. Also wenn du jetzt bei Bach guckst, relativ wenig Dynamik, wenig Artikulation. Ja. Bei Mahler wiederum alles voll gepinselt. Hier laut, leise, bis zur seriellen Musik, wo dann jede Note eine Artikulation hat. Da würde jetzt zum Beispiel Glenn Gould sagen zu dir, habe ich gerade Glenn Gould gesagt? Ich meine natürlich, Glenn Gould würde sagen, das ist ja so toll an Bach, weil da kann ich ja selber meine Interpretation reinmachen.
Ja, genau.
Also von Fall zu Fall unterschiedlich.
Ja, stimmt. Also wenn du nur die Note hast und das Interpretationsangebot wegfällt, hast du schon wieder mehr kreative Möglichkeiten.
Genau.
Eine Chance auf einen persönlichen Ausdruck.
Ja.
Ja.
Also Vorteil nicht Note, völlig richtig. Ich möchte dir eine Musik geben und ich will, dass du es ganz genau so spielst, wie es ist. Gebe ich dir lieber vielleicht eine Aufnahme, weil da meine Artikulation drin ist.
Wie gesagt, du hast ja niemals die Möglichkeit, es so zu spielen wie Charlie Parker.
Ja, ja.
Das kannst du ja eh vergessen.
Genau.
Aber du hast halt einen Bezugspunkt. Also,
genau.
Ja.
Also da Vorteil und Vorteil, etwas quasi akustisch lernen. Also durch Hören, Vorteil ist die Chance, dass du es auswendig kannst, ist höher, glaube ich. Ist steile These, aber ich glaube, es ist leichter zu merken, als eine Note auswendig zu lernen.
Auf jeden Fall, das dauert länger.
Genau.
Also das erinnere ich auch aus der Zeit im Musikstudium. Noten sich zu erschließen und dann immer wieder zu spielen, zu wiederholen, der Zeitpunkt, bis du es wirklich auswendig kannst, dauert aber auch deswegen länger, weil du dich immer wieder auf den Notentext verlässt.
Ja, richtig.
Und genau, das ist auf jeden Fall so. Also wenn du zum Beispiel Musik spielst, klassische Musik, wo es ganz klar ist, dass du da Noten vor dir hast, ist der Punkt viel weiter in der Ferne, bis du sagen kannst, jetzt kann ich sie auch weglassen, als wenn du ein kompliziertes, was weiß ich, Spain oder so.
Ja.
Obwohl das relativ kompliziert ist von Chick Corea, kannst du es relativ schnell auswendig lernen. Wahrscheinlich erstens wegen der Fülle an Interpretationsangeboten, ja, natürlich auch von oder oder so, oder Chicorée selbst oder was weiß ich. Es ist trotzdem so, dass es viel klarer ist im Umgang mit dieser Musik, dass du viel schneller zu dem Punkt kommst, wo du sagst, ja, da brauche ich die Note nicht mehr. Also es geht innerhalb weniger Stunden. Ich finde, Spain ist ein gutes Beispiel, ja, weil es halt ein kompliziertes Lied ist, was trotzdem alle sofort auswendig können.
So. Ja.
Oder relativ schnell.
Ja, so. Ich glaube, das ist auch so ein
Punkt. Bei Donna Lee ist es ja auch so. Donna Lee ist ja auch kompliziert.
Ja.
Und trotzdem können das alle relativ schnell spielen.
Ja, aber da würde ich sagen, das ist, ich glaube gerade, weil wenn eine Notation kompliziert ist, brauchst du länger, sie zu erarbeiten und machst quasi im Erarbeitungsprozess schon so eine Art Auswendiglernen. Also mir geht das so, wenn ich jetzt so einfache Stücke habe, die ich vom Blatt spielen kann, keine Chance, sie auswendig zu lernen, weil das läuft quasi einmal durch mein Hirn durch. Also die Punkte auf der Linie gehen in mein Auge, an mein Hirn, in meine Finger, aber da gibt es keinen Verarbeitungsprozess.
Ja, meine ich ja, dann fehlt der Kanal.
Genau.
Und du hast ja sowieso das Zuverlässigkeitsangebot der Note. Also das ist ja, die ist ja da, du brauchst nicht weiter dir darüber Gedanken zu machen, welche Form hat das Stück eigentlich, ne, wo fängt es wieder von neun an, was sind die Abgrenzungen der Themen oder so, ne? Also das sind ja alles Sachen, die stellst du dir, diese Fragen stellst du dir nicht und lernst natürlich, ich würde sagen eigentlich, dass das Stück nicht so gut kennen, wie wenn du es dir ohne Noten erschließt.
Auch einen Vorteil.
Da musst du dir nämlich genau darüber Gedanken machen, so. Was ist eigentlich die Struktur dahinter?
Aber du hast
es in deinen Kopf passt.
Ja. Aber du hast ja gesagt, das hat man dann innerhalb weniger Stunden drauf.
Das ist jetzt Spain?
Ja. Aber wenn ich Spain vom Blatt spiele, wenn ich Spain jetzt vom Blatt spiele, habe ich es in Echtzeit. Habe ich es in Echtzeit drauf. Innerhalb weniger Minuten. Braucht dann nur die Note.
Aber ja auch nur, weil du es schon vorher mal gespielt hast. Wahrscheinlich
auswendig. Ich sag mal, aber auf meinem Level an Notenlesen brauche ich nicht Stunden, um Spain zu machen, sondern Minuten.
Ich denke mal, dass es bei vielen Leuten auch für Spain auch gilt, dass du es relativ schnell auswendig lernen kannst, je nachdem, welches Skill-Level du hast. So.
Genau.
Aber
nur jetzt wollte ich mal trotzdem zu den Vorteilen der Note.
Ja.
Und zwar, ich kann, wenn man ein gewisses Niveau an Notenlesen hat, gibt es keinen schnelleren Weg, Musik zum Klingen zu bringen, also überhaupt hörbar zu machen durch meinen Körper, weil ich es mit Noten in Echtzeit mache. Ich habe eine Note aufliegen und kann in Echtzeit quasi, also es gibt Kontexte, was weiß ich, habe ja auch früher viel Big Band gespielt oder sowas, da gibt es, oder auch in anderen Live-Kontexten gibt es vom Blatt Spielsituationen. Das heißt, du hast eine Note aufliegen und es wird eingezählt und du beginnst zu spielen. Die Musik ist sofort da.
Ja.
Das heißt, so schnell wie eine Note kann man gar nicht.
Ja. Das ist das große Plus
der Note. Das ist ja das Plus. Plus Nummer zwei, Gedächtnisstütze.
Ja.
Ich habe zum Beispiel viele Kontexte, wo ich Musik, von alle paar Jahre bis, nur ein paar Mal im Jahr spielen muss.
Ja.
Es gibt einen Zeitraum, da hat man Musik vergessen. Da ist eine Note ein wahnsinnig wertvolles Werkzeug, um sich das
mal eben schnell wieder reinzukommen. Ja. Ne?
Genau, absolut.
Ja. Also und dann ist es halt auch da. Also genau. Ja. Dann ist es halt die beste Stütze, um halt schnell wieder etwas abzurufen, was schon mal in dir drin war.
Ist richtig. Ja. Genau. Da ist eine Note super. Und noch ein dritter Punkt. Ich glaube, eine Note, wenn man quasi Musik systematisch angeht, quasi in Tonarten denkt, in Strukturen, kann je nach Typ eine Note eine irre Stütze oder eine irre Hilfe sein, weil man quasi die Musik sieht. Ich sehe einen Tonartwechsel, ich sehe eine Akkordstruktur.
Ja.
Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Musik analysieren, ohne sie zu hören.
Ja.
Zum Beispiel, ich kann eine ganze Form erfassen. Ich kann zum Beispiel sagen, hier ist 8 Takte, da sind 10 Takte. Das heißt, das ist 2 mal 4 plus 2 und solche Sachen. Also
ja, auch immer abhängig von der Qualität des Notentextes.
Genau.
Darüber hatten wir auch schon mal
irgendwie absolut. Ja. Könnte ich gar nicht lange genug drüber sprechen, über schlechte Noten. Aber auch da absoluter Vorteil von Notation. Dann auch noch, finde ich total interessant an Notation. Und das geht so ein bisschen auch in diesem Bereich Interpretation. Ich kann ja Musik in Noten haben von Musik, die ich noch nie gehört habe.
Ja.
Und das ist ja ein magischer Moment. Wenn ich eine Note habe und ich weiß nicht, wie es klingt, und dann spiele ich es. Und dann kommt da was raus, von dem es vielleicht gar keine Aufnahme gibt. Weil die Note ist dann doch noch, wenn wir hier auch über Datenmüll und was weiß ich, das Internetfeld aussprechen. Stell dir mal vor, es gibt irgendwann keine Aufnahmen mehr, sondern nur Noten.
Ja.
Ist doch toll. Und da kann ich diese Musik wieder spielen.
Ja, genau. Das ist ein Vorteil.
Also geht mir auch gar nicht um besser oder schlechter. Nur ich würde immer auch die Note verteidigen und was mich gerne mal.
Ich würde sie nicht immer verteidigen. Ich würde sie nicht, also die Wahrheit in Noten zu finden, ist in vielerlei Hinsicht wahnsinnig unangebracht, wenn es ums Musizieren geht. Also gerade auch im Pop- und Rock-Kontext. Ja. Da gibt es zum Beispiel, ne, gerade von so Schlaumeier-Jazzmusikern, wie wir es auch sind, so manchmal den Ansatz, sich irgendwelche Sheets zu schreiben für wahnsinnig einfache Stücke, die ausnotiert viel zu kompliziert aussehen. Lass es einfach weg, hör es dir an und dann kannst du es viel schneller spielen, als ein kompliziertes Sheet dazu zu spielen. Brad Mehldau hat in diesem Interview das Beispiel von Blackbird genannt. Also sich dafür ein Sheet zu schreiben, ist wirklich die allerdümmste Idee, die du überhaupt haben kannst, so, sondern also du hast wirklich nichts davon, diese Slash-Chords die ganze Zeit dir reinzuziehen, so, sondern hör dir einfach an, was die Struktur dahinter ist, in dem Fall auch auf welchem Instrument es geschrieben ist, weil dann erschließt es sich von selbst und dann lass bitte die Note weg, weil die Wahrheit liegt ganz bestimmt nicht in irgendwelchen Noten bei solchen Stücken, so, ganz, ganz sicher nicht.
Ja. Guter Punkt, wollte ich auch noch drüber sprechen. Notation ist natürlich extrem instrumentenabhängig. Aber ich meine eigentlich Wahrheit in der Note finden. Da ist eigentlich mein Punkt, es gibt so eine, ich merke oder ich höre oft, dass Leute sagen, Noten brauche ich nicht. Oder ich mache das halt so und so. Oder ich habe meine eigene Art und Weise, irgendwas aufzuschreiben. Ja. Und da würde ich sagen, Pro und Contra. Ja,
ein Mangel einfach an Fähigkeiten oft.
Genau, da würde ich nämlich sagen, Pro und Contra. Überlegt euch mal, an welchen Punkten eine Note auch ein totaler Vorteil sein kann. Darauf will ich hinaus. Also, und das sind die von mir genannten Punkte. Gedächtnisstütze, super direktes Erschließen von Musik. Und es ist natürlich auch einfach ein großer Spaß, zum Beispiel, wenn man Musik macht zusammen und einfach, was weiß ich, eine Note zu verteilen und man spielt einfach mal so ins Blaue rein. Das ist auch was, kann auch was ganz Tolles sein. Also es ist ja auch ein spaßiger Moment.
Auch abhängig wieder von der Musik. Also ich hatte ja neulich die Erfahrung gemacht bei diesem Projekt, was ich da an der Hamburger FMT gemacht habe und so, und hatte mal ein paar Stücke aufgeschrieben von neueren Stücken, die ich jetzt erst im August rausbringe, weil ich die mal ausprobieren wollte und so. Und hatte aber auch die Aufnahmen mitgeschickt. Und ich habe mir danach gedacht, vielleicht hätte das auch gereicht. Einfach um wirklich die Leute dazu zu verdonnern, sich das anzuhören, um ein Gefühl dafür zu haben, was ich eigentlich mir dabei gedacht habe, klanglich.
Ja.
So. Und das halt einfach dann nicht, also ne, dann ist da natürlich ein bisschen mehr Vorarbeit vonnöten. Aber man kann sich halt auch nicht darauf ausruhen zu sagen, ja, ich habe ja die Note, dann wird das schon irgendwie.
Ja, Jazzerkrankheit.
Ja, genau. Also ich will da niemandem Vorwurf machen, das hat alles super geklappt und so, aber ich dachte, vielleicht ist das halt, wenn es mein Anliegen ist, dass die Stücke so interpretiert werden, wie ich es mir gedacht habe, dann ist die in meinem Fall, also die Musik, die ich mache, ist vielleicht ratsamer, die Note wegzulassen und zu sagen, hört euch das an und dann lernt ihr es dann darüber.
Aber geht es jetzt darum, dass Leute Parts dazu erfinden oder sind die Parts ausnotiert?
Nee, ich hatte eigentlich mir da schon Gedanken gemacht über Form und wie man es auch live umsetzen kann. Das ist ein bisschen das Problem, dass ich ja in der Live-Umsetzung oft denke, da möchte ich eine Flexibilität gestalten, die Aufnahme ja gar nicht so hergibt. Deswegen muss ich mir eigentlich so eine Art Live-Notation überlegen. Und so.
Ja.
Und dann ist die Wahrheit natürlich so ein bisschen irgendwie dazwischen. Deswegen hat man es natürlich dann als jemand, der meine Noten empfängt, auch nicht ganz so leicht, weil das muss man natürlich wissen. So. Natürlich soll man sich klanglich orientieren an dem Original, aber irgendwie offen sein dafür, dass es halt live eher wie so eine Flexibilität irgendwie mitgestaltet werden muss. Also mit in Betracht gezogen werden muss und so. Und ja, ich bin da unentschlossen, keine Ahnung.
Weswegen ich sagte Jazzerkrankheit, war ja nicht bei deinem Konzert, ich meine jetzt auch gar nicht deine Kollegen da. Ich erlebe das oft oder habe es oft erlebt in so einem Kontext, wo, was weiß ich, irgendwie spontan zum Beispiel irgendwie eine Sängerin, Sänger kommt und einen Popsong singen möchte. Wenn man da einen Sheet macht, auf einem Sheet steht oft zum Beispiel eine Melodie und Akkorde, ne?
Ja.
Also Liedsheet. Also wir sprechen ja von Noten, was weiß ich, klassische Noten für ein Klavierstück oder ein Streichquartett, wo wirklich Note für Note draufsteht. Und dann sprechen wir oft von so einer, das ist so eine Mischform, das nennt sich Liedsheet. Das heißt, wir haben eine Gesangsmelodie zum Beispiel ausnotiert und darüber stehen Akkordsymbole.
Ja.
Diese Art Notation gibt einem jetzt erstmal zum Beispiel keine Hinweise auf das Arrangement. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Liedsheet von Highway to Hell mache, von AC/DC. Und ich schreibe die Melodie auf und schreibe die Akkordsymbole drüber. Steht dann zum Beispiel noch nicht das, vielleicht steht dann noch nicht das Riff da. Oder in welcher Lage auf der Gitarre die Begleitung gespielt hat. Oder was der Bass genau macht, was das Schlagzeug genau macht. Deswegen ist da zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte aber, dass es so klingt wie AC/DC, sind dann, wenn es keine Notation gibt, wo jeder Part einzeln Note für Note rausgeschrieben ist, ist es da natürlich wichtig, dass jeder mal ins Originalarrangement reinhört, um zu wissen, was passiert da.
Ja.
Keine Ahnung, dass die Gitarre spielt ein bestimmtes Riff. Und im Refrain wird geachtelt und solche Sachen, ne? Oder es gibt bestimmte Akzente, Schlagzeuger macht einen Fill an einer bestimmten Stelle. Das sind Informationen, die man sich dann raushören sollte. Also ich glaube, für so ein Erarbeiten ist es deswegen schon auch angebracht, immer noch mal reinzuhören. Das merkt man oft in der Probe, wenn Leute sagen, ich habe jetzt gar nicht noch mal reingehört.
Mhm.
Dann kommt meistens Murks raus.
Ja, und es gibt auch bestimmte Stücke, die wirklich einfach, die man sich nur erschließen kann, wenn man das Notenbild dazu sieht. Also auch im Jazz.
Also doch. Das,
ja, doch gibt es auch.
Ja.
Also es ist, nehmen wir hier zum Beispiel Spiral Dance.
Ja.
Oder so, von Keith Jarrett. Das kannst du ja auch raushören, dauert aber länger. Es ist viel einfacher, das einmal als Note gesehen zu haben und dann kann man schneller lernen. Das ist, würde ich schon auch sagen, also bei, ich meine, bei Spain gilt das auch. So.
Ja, also doch.
Auch, gut. Ja doch, also natürlich, das ist ja klar. Aber das ist halt eben ein bisschen musikabhängig.
Das wäre aber ein Vorteil, auf den wir uns doch einigen können. Je komplexer die Musik ist, umso hilfreicher ist es vielleicht, eine Notation zu sehen.
Ja, genau, weil ich das mit Donna Lee gesagt hatte.
Ja,
so, ne? da würde ich dann doch sagen, also nach wie vor gilt, dass wenn du Donna Lee wirklich kennenlernen möchtest und es nachhaltig irgendwie in deinen Gehirnwänden platzieren möchtest, ist es wahrscheinlich durchaus besser, die Note wegzulassen. Trotzdem, würde ich sagen, ja. Aber klar, wenn du es mal schnell spielen musst, morgen und noch gar nicht kannst oder vielleicht in 6 Stunden, so, dann steht der Auftritt an und so. Ja, hast du natürlich mehr davon, wenn die Note da ist, ist ja klar.
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein Teilaspekt von sowas wie Donna Lee. Also das ist jetzt anders als Highway to Hell von AC/DC ja nicht ein Stück. Also AC/DC's Highway to Hell hat dann, wie das zum Beispiel von der Coverband gespielt wird, noch mehr zu tun mit einer Mahler-Symphonie als Donna Lee. Ich erkläre auch warum. Weil quasi eine Mahler-Symphonie komplett festgelegt ist, damit es so klingt wie diese Mahler-Symphonie. Sonst ist es nicht die Mahler-Symphonie. Während Donna Lee ja ein Stück ist, wo wir eine Melodie haben und eine Akkordfolge, aber es da ganz viele verschiedene Aufnahmen und Versionen von gibt. Und dann
ist es doch trotzdem immer Donna Lee.
Es ist immer Donna Lee, genau. Aber damit es Donna Lee ist, ist nicht ganz so wichtig, dass, jede Stelle der Melodie genau gleich ist. Oder you name it. Es gibt andere Stücke im Jazz-Repertoire.
Ja, du hast da einen größeren Interpretationsspielraum.
Genau.
Und natürlich hast du immer das Solo, ja,
klar. Ja. Und ich meine aber auch, es gibt dann Akkordvarianten und da gibt es Leute, spielst du das so. Also es gibt zum Beispiel dieses Stück Ornithology von ich weiß nicht, von Charlie Parker. Jetzt natürlich peinlich und da weiß ich nicht. Und dann gibt es irgendwann die Stelle, dann spielen manche Leute. Weißt du?
Ja.
Und manche Leute spielen irgendwie. Irgendwie sowas, ne?
Ja. Oder es liegt daran, dass es da unterschiedliche Aufnahmen zu gibt oder Referenzaufnahmen? Oder?
Peinlich, weiß ich es jetzt gerade nicht auswendig, aber irgendwie so, genau. Also da gibt es verschiedene Versionen oder es gibt Akkordvarianten und sowas.
Genau. Ja, oder den B-Part von Round Midnight. Also, da können wir alles Mögliche spielen. Also. Und dann gibt es ja irgendwann dieses. Das ist ja Miles Davis und ich glaube aber Monk selber macht Nee, dann glaube ich so. Nee, wie scheiße. Ja. Also auf jeden Fall irgendwie gibt es da zig Variationen. Ich habe auch mal das gehört. Auch schon in der Strophe. Steht so im Real Book. Monk selber spielt es, glaube ich. Irgendwie so. Also, das ist wirklich crazy. Und ich habe auch mal das gehört. Ja, ja, das okay. Nennt man letztlich ja alles nur Reharmonisation. Trotzdem weiß jeder, um welches Stück es geht. So.
Ja. Ein Blick in meinem Notenarchiv, mal das Realbook zu finden, sowie das Charlie Parker Omnibook, wo diese genauen Charlie Parker Transkriptionen drin sind. Ja. Ich finde gerade beides nicht, deswegen kann ich dieses Ornithology-Rätsel jetzt gerade nicht lösen.
Ja.
Aber genau, da gibt es verschiedene Variationen. Deswegen ist es auch ist ein bisschen musikabhängig, welche Art von Notation man braucht und wie der Anspruch ist. Man kann natürlich Highway to Hell auch als Wandergitarrenversion spielen mit anderen Akkorden. So, jetzt gibt's aber noch einen zweiten. Ah nee, warte mal, hier habe ich es gefunden. Das ist Ornithology. Hier ist notiert.
Ja, genau, das ist das, was man kennt.
Ja. Genau. Und dann gibt es aber noch irgendwie die Version mit. Genau. Das sind also wirklich zwei komplett unterschiedliche Melodien. So, jetzt wegen dem Blackbird-Beispiel, das fand ich nämlich ganz interessant. Wir sprechen, jetzt haben wir auch sehr aus einer pianistischen Sicht gesprochen. Es gibt Instrumente, ich glaube, ich würde auch sagen, dass Holzblasinstrumente drunter fallen. Da gibt es oft nicht so viele Möglichkeiten, was zu spielen. Weißt du? Also weil die Notation sich relativ direkt in die Finger übertragen lässt.
Mhm.
Also es gibt ein Mittel-C auf dem Klavier und wenn das notiert ist, wird genau diese Note angeschlagen. Dann gibt es halt mal Fingersatz oder sowas.
Ja.
Ich glaube, so ähnlich ist auf dem Saxophon, oder? Ich habe einen Griff, Tute rein und dann habe ich das C, sagen wir mal. Ne?
Ja.
Ich glaube, auf einem Blechblasinstrument ist es schon anders, weil man sich überlegen kann, irgendwie, wie man reinbläst und wie viele Ventile man drückt.
Ja, ich glaube, es gibt zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, das C zu spielen.
Genau.
Oder, ja, genau. Oder das so. G, glaube ich. Keine Ahnung. Ja.
Genau. Und jetzt ist natürlich, und bei einem Saiteninstrument wird es irgendwie noch schlimmer. Also, wenn ich jetzt diesen E-Bass habe und alle meine Entchen spielen möchte, das ist natürlich total super in einem in einem Podcast. Hier spiele ich's. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ich habe jetzt vier verschiedene Griffweisen benutzt, um diese fünf Töne zu spielen. Und das wird auf einer Gitarre, jetzt so bei Blackbird, wo oft mehrere Töne gleichzeitig klingen, ist es unheimlich nervig, eine Note in eine Gitarrenstimme oder Spielweise zu transferieren. Das ist übrigens auch der Grund, warum Gitarristen oft ultra beschissen Noten lesen können. Weil du zig Möglichkeiten hast, was weiß ich, dieselbe Melodie auf deinem Instrument zu spielen.
Ja.
Das heißt, du musst immer, wenn du die Note liest, eine Abstraktion machen. Wie greife ich es jetzt?
Ja.
Deswegen verstehe ich auch, dass zum Beispiel Gitarristen oft keinen Bock auf Noten haben. Während Pianisten eigentlich Noten meistens super finden, außer dir. Stimmt auch nicht. Nee, ich kenne auch mehrere Pianisten, die auch nicht unbedingt notenaffin sind, aber das heißt, sowas wie Blackbird erklärt sich relativ leicht, wenn man es, was weiß ich, sieht oder so nachvollzieht am Griffbrett,
ja,
als wenn man eine Note hat, weil dann geht das Gefummel los.
Ja, also genau. Und ich würde ja immer sagen, es kommt auf den musikalischen Kontext an. So, also in bestimmten Konstellationen macht es einfach mehr Spaß, wenn die Note nicht dabei ist und alle sich vorher mal ein bisschen Mühe gegeben haben, das Stück auswendig zu lernen. Dann ist die Musik einfach besser. In anderen Kontexten ist es schon sehr ratsam, wenn alle ein bisschen Noten lesen können, weil dann sind wir schneller bei der Sache. Es kommt nun wirklich drauf an, wo befinden wir uns? Also auf welcher Bühne befinden wir uns? Was ist es für Musik? Was ist für ein Rahmen, in dem die Musik dargeboten wird und so? Ja. Also das sind unterschiedlichste Kontexte. Ich würde nicht, das mag ich nochmal ausdrücklich sagen, es macht gar keinen Sinn, Noten, bitte müsst ihr nicht lernen oder so. Das ist ja Quatsch. Also ist ja klar, dass man das braucht als Tool. So.
Na klar.
Im Studium wird immer gesagt, so als Jazzmusiker, wenn du dann halt quasi in einer Big Band bist,
ja,
oder so, und da in einem Ensemble, ich meine, wie viele Gigs gibt's, wo du halt angerufen wirst und irgendwie mal schnell eingesetzt wirst in einem heißen Jazz-Ensemble und
ja,
keine Zeit hast, die Stücke zu lernen. Also das wird ja, das ist ja mal so die Behauptung, so, dass du ins Studio gehst und dann liest du die Noten und spielst es gleich ein. Also das sind so die Geschichten, die einem da erzählt werden. Das ist ja irgendwie...
Ja, also das ist Teil meiner Lebensrealität. Also ich habe wahnsinnig viele Kontexte gehabt in meinem Leben, wo ich quasi... wenn ich nicht keine Note gehabt hätte, einen irrsinnigen Berg an Arbeit hätte. Also wo ohne, es gibt bestimmte Musik, die wäre jetzt für mich ohne Note nicht so einfach zu spielen.
Sicherlich, ja. Genau. Das sage ich ja. Das ist, ja. Das ist sicherlich richtig.
Ja.
Trotzdem, diese Behauptung, dass du den Anruf bekommst,
ja.
Jetzt geht's gleich mit Kurt Rosenwinkel ins Studio und dann kriegst du die Noten im Studio und hast nur diese eine Chance, dich zu behaupten und so. Also das ist, so ist es ja nun nicht. Felix, entschuldige, das ist keine Lebensrealität für Jazzmusiker da draußen. Bitte, wenn dem doch so ist, meldet euch bei mir. Und also ich weiß, dass diese Behauptung im Raum steht, aber das ist ja wohl nicht so. Sondern du hast natürlich immer die Möglichkeit, dich sowohl mit Noten als auch mit irgendwelchen Referenzaufnahmen auseinanderzusetzen und so. Und dann würde ich schon sagen, ja, verlass dich nicht allzu sehr auf die Noten. So. Aber klar, ist natürlich super, wenn Kurt Rosenwinkel anruft. Kann ja passieren, wer weiß, vielleicht ruft er dich ja morgen an. Ist natürlich besser, du kannst Noten lesen, als wenn du es nicht kannst, ist ja klar. Aber ich würde mal sagen, in der Lebensrealität der meisten Jazzmusiker ist es ja nun nicht so, dass genau diese Situation eintrifft. Also meistens hast du ja schon die Chance, dich vorzubereiten.
Ja, dich vorzubereiten. Aber es gibt viele Kontexte, wo Leute, was weiß ich, einen Big Band Gig spielen als Aushilfe,
ja.
Neues Programm. Und es gibt auf jeden Fall so Leadsheet-Gigs, wo Leute sagen, ja. Komm, wir treffen uns im Club, wir spielen jetzt heute die und die Musik. Ich habe Arrangements mitgebracht. Ist keine Seltenheit.
Nee, keine Seltenheit. Ich würde aber trotzdem auch immer tippen.
Ja.
Meistens findet doch eine Vorbereitung statt. Also du kriegst die Leadsheets meistens vorher.
Nimmst du dann einen Gig an? Keine Ahnung, wenn ich,
kommt ja auf die Kompliziertheit der Stücke an. So. Also, aber
ja. Es gibt auf jeden Fall, wenn ich jetzt einen Anruf kriege oder eine Anfrage, kannst du da spielen, was weiß ich, nächsten Mittwoch,
ja.
Wir spielen die und die Musik, dann frage ich, gibt es Noten?
Ja.
Wie viele Stücke? Was für Stücke? Gibt es Noten? Kann ich die Noten sehen? Und davon ist abhängig, ob ich das machen kann. Das ist ja auch die Frage, habe ich überhaupt die Zeit, mich vorzubereiten?
Ja, genau.
In der Form.
Und da ist natürlich dann auch, es ist besser, ich verweise nochmal auf unsere Notenkritik hin, die wir schon mal in diesem Podcast angebracht haben. Es ist natürlich besser, wenn der Notentext halt verständlich aufgeschrieben ist. Und so. Ist
ja
klar, dann hast du die Möglichkeit, auch relativ spontan diesen Gig auch anzunehmen.
Ja.
Als wenn da irgendein Kuddelmuddel steht.
Klar. Und oft, genau wie gesagt, es gibt dieses Phänomen, ich finde, man muss auch einschätzen, wie sehr möchte ich etwas Bestimmtes haben von Musikern, mit denen ich zusammenspiele und was ist dann der beste Weg, denen das beizubringen. Was ich eine komplizierte Passage, jemanden eine Aufnahme zu schicken von einer komplizierten Passage und zu sagen, hör das mal raus, wird für den absoluten Bärenanteil der Musizierenden anstrengender sein, als das von der Note zu spielen.
Ja, also weiß ich nicht, wir kennen alle dieses Phänomen als Musiklernender,
ja.
Dass man am Anfang von sehr vielen Lehrern etwas überfordert wird mit relativ vielen Noten, was nicht unbedingt dazu beiträgt, Motivation zu finden, um das Instrument weiter zu erlernen.
Ja.
Und da würde ich sagen, da schwächelt die Pädagogik auch so ein bisschen, sich zu sehr darauf zu verlassen. Also ja, ich habe wirklich viele Einblicke, was das angeht, gehabt, so in meinem privaten Rahmen, muss ich eigentlich sagen, da machen Lehrer oft immer wieder die gleichen Fehler. Also
was meinst du? Also Leute in deinem Umfeld, die Instrumente lernen.
Die Instrumente lernen und so. Und da würde ich schon sagen, dass es immer wieder dieser Fehler gemacht wird, sich zu sehr darauf zu verlassen, dass Kinder das irgendwann oder Musiklernende, meistens sind es dann ja Kinder, wenn sie das erste Mal rangeführt werden an das Instrument, damit irgendwann schon zurechtkommen. So. Und man muss halt quasi da durch und irgendwann macht es Spaß. Und das ist ein Ansatz, den halte ich für ultra dumm, ich gesagt, um Motivation zu schaffen. Ja, aber wir sind alle davon geprägt und deswegen würde ich der Musikszene auch so eine leichte Schwäche genau dahingehend ausweisen. Also das ist halt eher einen Mangel gibt an so einem natürlichen, natürlich kann ich das schnell spielen und lernen und da brauche ich jetzt auch keine Note für. So, das ist ja der Gegenentwurf.
Ja.
So, ne? Und ich würde auch sagen, durch die Art und Weise, wie Musik gelehrt wird, haben wir da eigentlich eher zu wenig von unter Musikern, würde ich sagen.
Ja.
Hat mich immer auch gestört.
Ja.
Also mit allen meinen, aus verschiedenen Kontexten, mit allen Mitmusizierenden, dass sie dann doch so abhängig davon waren, dass halt irgendwo irgendwas steht und sie genaue Anweisungen bekommen.
Genau, das ist nämlich nochmal ein ganz interessanter Aspekt mit den Noten, weil ich rede jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen aus so einer Position von jemand, der quasi Musik versteht, auch so Parts versteht, Funktionen von Instrumenten. Was weiß ich, die Trompete spielt die Melodie, die Gitarre die Akkorde und der Bass spielt die Grundtöne und spielt, was weiß ich, einen Begleitpattern und gleichzeitig in der Lage ist, Noten zu lesen. Wir haben oft den Fall, das ist quasi das Gegenteil vom Freispielen, dass Leute zum Beispiel über Jahre, sagen wir, Klavier lernen und nur nach Noten spielen können.
Ja, genau.
Das heißt, die spielen eine Melodie, die können das auch irgendwie in die Finger kriegen, verstehen aber gar nicht, was da gerade passiert.
Ja.
Können diese Melodie weder nachsingen noch nach Gehör spielen. Der Finger, jetzt beim Klavier, der Finger geht auf die Tastatur, drückt eine Taste und diese Fähigkeit ist völlig entkoppelt von, was weiß ich, diese Melodie aus dem Gedächtnis spielen oder aus dem Gehör spielen, aus der Erinnerung spielen, aus nachzuspielen, nachzusingen. So, was dann dazu führt, dass Leute nach ein paar Jahren vielleicht ganz anständig für Elise spielen können, aber keine Note so spielen können.
Ja.
Kein A-Moll-Akkord spielen können.
Ja, nicht mal das. Ja, genau. Und irgendwie ist, ich würde sagen, die gesamte Musikpädagogik so ein bisschen zu sehr fixiert darauf, was in meiner Ansicht schon dazu führt, dass, wenn man dann später miteinander musiziert, dass es gar nicht so oft so ein Selbstbewusstsein gibt für das eigene kreative, also für den eigenen kreativen Input in diese Musik hinein, so, sondern dass sich dann doch eher darauf verlassen wird, ja, ich muss hier irgendetwas bedienen und so. Und das ist ja gar nicht unbedingt, das ist nicht das Schönste am Musikmachen, sondern das Schönste am Musikmachen ist natürlich, wenn Leute aufeinandertreffen, die sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind, wissen, wo sie stark sind und wissen, wie sie sie einsetzen können.
Mhm.
Und das sind Dinge, die erlernst du nicht durch einen Notentext.
Genau, und das ist.
Und das muss frühzeitig gefördert werden, finde ich auch. Und das wird, finde ich, zu wenig. So.
Genau. Und das ist ja tatsächlich was ganz Interessantes, wo zum Beispiel Musik nach Noten lernen im klassischen Ensemble das komplette Gegenteil ist von in der Band spielen.
Ja.
Weil, wenn ich jetzt in der Band spiele, da lerne ich ja,
was ist ich?
Wenn ich ein Stück spielen möchte, ich habe jetzt hier leider nur diese verstimmte Mandoline griffbereit, dann greife ich einen Akkord. Und noch einen zweiten Akkord.
Genau.
Und da kann jemand anders darüber singen und jemand kann mit dem Schlagzeug bum, zack, bum, bum, zack spielen und schon habe ich Musik. Und dann weiß vielleicht jemand, der einen Bass spielt, ah toll, da sind diese zwei Akkorde, jetzt kann ich ja spielen. Und dann kann ich irgendwann was weiß ich, eine kleine Basslinie spielen. Und diese Fähigkeit ist beim Erlernen von Musik machen, das ist wie eine andere Welt.
Ja.
Als diese Notenwelt, ne?
Genau.
Weiß ich nicht, wie war denn das bei dir? Wie hast du das gelernt?
Naja, bei mir war es sowieso so, dass ich eigentlich erst Motivation fürs Erlernen des Instruments, also vor allem das selbstständige Üben und das Erlernen des Instruments eigentlich erst erlangt habe, als ich gemerkt habe, Mensch, hä? Ich kann mich davon ja frei machen, ich kann es ja einfach raushören.
Ach so.
Da hatte ich noch Noten,
ja.
Aber später habe ich mal irgendwie gemerkt, so Tito und Tarantula, das kann man ja einfach, kann man einfach raushören und nachspielen, da gab es irgendwie dieses Riff. Das war, glaube ich, das Erste, was ich rausgehört habe und dachte so, hä, das ist ja geil. Also da hatte ich auch noch so einen Lehrer, der halt nur so russische Klavierschule und sowas gemacht hat,
ja.
der konnte mir sowas nicht beibringen und dann habe ich das halt gemerkt, das kann ich einfach raus, kann ich ja selber machen.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt war ich hooked. Sag ich so, ey, alles klar. Und dann habe ich das mit allen anderen musikalischen Inhalten, die ich so kennengelernt habe, von Bob Marley bis zu den Red Hot Chili Peppers, dann auch so gemacht. Hat einfach eine Gitarre in der Hand, während ich Musik gehört habe.
Ja.
So. Und halt einfach mitgespielt und guck, was ich irgendwie mitnehmen konnte. So, das war so die Initialzündung für mich, Musik zu lernen und dabei zu bleiben, war wirklich die Abkehr von den Noten. Deswegen habe ich auch einen leicht kritischen Blick auf die Sache, weil ich halt bei mir, genau, in meiner Historie des Musikerlernens war das der wichtigste Schritt, eigentlich um überhaupt Motivation zu finden, dabei zu bleiben, sich klar zu machen, dass du das nicht brauchst und erst dann Spaß machst, wenn du das rausfindest, dass du es nicht brauchst. Und vorher war das wirklich ein Krampf, also da Motivation zu finden und immer dieses, du musst üben und hast du schon geübt und hier nochmal und dann hier, ach, das konntest du doch schon und warum solche Sachen.
Ja, klar. So.
Und klar, und dann auf einmal.
Ja. Aber das ist ja zum Beispiel auch interessant, dass diese Fähigkeit musste man sich ja auch mühevoller arbeiten. Also jetzt, wie der Zufall es will, hast du gerade dieses Riff gespielt und ich war in der Lage, das quasi auf den ersten Treffer richtig mitzuspielen.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die man auch sich jahrelang erarbeiten muss, ne?
Ja.
Mühsam.
Ja. Mühsam ist etwas mühsam, aber wie gesagt, dafür dann Motivation zu finden, war viel, viel geringer als alles andere vorher. Nochmal das Stück lernen, nochmal den Beethoven rauskramen und was steht da und so. Das hat alles viel mehr Energie gekostet, als zu wissen, hey, ach, das kann ich raushören und dann kann ich, was kann ich denn noch so alles raushören?
Ja, klar. Aber das ist ja auch so interessant und das ist auch, da ist ja Jazz eigentlich eine ganz gute Musik, wo das so zusammenkommt, weil man da ja quasi eigentlich versucht, so was Ähnliches wie Donna Lee über diese Akkorde zu spielen.
Ja.
Einen freien Umgang mit Melodien über Akkordfolgen zu entwickeln für sich selber und da ein Gehör und Gespür für.
Ja.
Was ja zum Beispiel, wenn man jetzt Klassiker ist, es ist ja oft so, dass Leute die kompliziertesten Sachen spielen können, aber keine kleine Melodie ohne Note.
Ja.
Da gilt so ein bisschen so ein Gleichgewicht zu haben in der Musikausbildung, ne?
Ja, ja. Und es gibt ja auch die Jazz-Krankheit, dass halt dann Leute, die die Themen spielen, also vor allem so Pianisten, die Themen so derartig frei interpretieren, dass du sie gar nicht mehr wiedererkennen kannst. Das hat mich ehrlich gesagt auch immer genervt. Ich will dann schon Stella richtig hören. So. Also am Anfang einmal bitte die Melodie irgendwie spielen, kannst du ein bisschen interpretieren und so, aber jetzt irgendwie nicht den totalen Schmunz ist dich da schon ausdenken. Das kannst du ja später machen.
Ja.
Kannst du ja im Solo machen.
Naja. Aber interessant, dass da so eine Diskrepanz gibt, ne?
Ja,
ja, Mensch. Haben wir auch jetzt hier uns absolut palabert über die Notation.
Ja, ja, wir hatten so viele Themen.
Ja.
Wir hängen mal wieder an den Noten fest. Wir hängen zu sehr an den Noten. Wir müssen ein bisschen freier werden, glaube ich. Aber hast du die Notation gesehen von der Band, die wir uns neulich im KM28 angesehen haben?
Ich habe da so drauf gespielt, ne? Wir waren beim Noise-Konzert. Erstmal, nicht Noise, was ist das? Experimental-Impro-Konzert.
Erstmal waren Harmonicas for Peace.
Fand ich auch.
Kurzes Set.
Ja, kurzes Set. Fand ich dann auch okay. Ja, da hat jemand gut mit Mundharmonikas so einfach so rumgetutet und dabei am Effektgerät gedreht.
Mhm.
War auf eine Art unspektakulär, aber.
Na gut, für 20 Minuten konnten wir sich das gut reinziehen.
Ja. Und dann gab es.
Die MIDI-Band.
Die MIDI-Band. Da gab es einen Keyboard oder Synthesizer mit Talkbox, also mit so einem Schlauch. Bisschen, das kennt man, glaube ich, von der Gruppe Daft Punk auch viel, ne?
Mhm.
Und dann gab es eine MIDI-Gitarre und einen MIDI-Saxophon.
Genau, und auch noch ein MIDI-Schlagzeug.
Und MIDI-Schlagzeug, ja.
Genau. Und da habe ich gesehen, ne, die hatten dann auch alle ihre iPads da und haben irgendwas abgelesen und so. Die Musik klang für mich jetzt nicht so, als wäre sie auf die Notation angewiesen gewesen, aber sie haben es ja sehr ernst genommen damit. So. Also.
Ja, das ist bis heute für mich ja so eine bizarre, schaurig schöne Diskrepanz bei so, sagen wir, modernerer Musik oder die auch so ein bisschen ins Atonale oder was weiß ich, rhythmisch Freie geht. Wenn diese Musik so ein bisschen lustig klingt oder entrückt, sage ich mal, und Leute dann aber so ganz bierernst und konzentriert mit Blick in Notation diese Musik spielen.
Ja, genau.
Oder?
Ja, ich frage mich, ich habe nicht richtig spinksen können, was da eigentlich
letztlich drauf
stand, aber es waren Notenlinien zu erkennen, das war ja jetzt kein Bild.
Nee.
Es gibt ja alles Mögliche an alternativen Notationskonzepten und so, aber es wurde schon richtig mit so Notenlinien gearbeitet und, glaube ich, auch Längen und so. Die Musik klang nicht so, als wäre, also auf mich auf jeden Fall nicht. Ich hätte eigentlich gern gesehen, was da genau stand. Also für mich klang das jetzt nicht so, als hätte man das nicht auch improvisieren können, aber ich weiß nicht.
Ich glaube, da stehen so, was weiß ich, Formsachen drin oder das Riff oder die.
Es war jetzt nicht kein einziges Mal dann irgendwie zusammen, also ein Riff oder so. Das gab es ja einfach nicht. Also, es wurde zusammen irgendwie eine Atmosphäre kreiert und dynamisch irgendwie was zusammen gemacht und so. Aber das ist ja auch etwas, da würden wir Jazzmusiker immer sagen, na gut, dafür brauchen wir die Note nicht. Aber alles andere, wo für mich als Konservativer klar ist, brauchst du eine Note, um irgendwie bestimmte Sachen vielleicht zusammenzuspielen, weil du sie nicht geübt hast oder so.
Ja.
Aber das fand ja alles nicht statt. Da wurde einfach nicht zusammengespielt. Es gab keine Riffs, es gab keine Melodien, die irgendwie zusammen performt wurden und so, sondern halt nur so Bögen, die halt zusammen gemeistert wurden. Und da ich als Free Jazz Fan weiß, die Notation vielleicht etwas überflüssig ist. Aber ja, ich will mich darüber auch nicht erheben. Keine Ahnung, das klang jetzt vielleicht so, aber es hat sich mir noch nicht erschlossen, warum sie nötig wäre.
Ich glaube, das waren schon richtig Stücke, was sie, oder? Ist ja manchmal schwer. Ist ja in so Musik manchmal schwer, ne? Je unkonkreter die Musik ist oder je freier und abstrakter, umso mehr hat man ja das Gefühl, die spielen, was sie wollen.
Ja, das fand ich nicht. Ich fand, die hatten sich schon festgelegt irgendwie auf so ästhetische Komponenten, die hatten mir auch gefallen. Also ich fand es ein unterhaltsames Konzert, vielleicht ein bisschen zu lang.
Wie hießen die denn?
Das hätten wir mal, sollten wir uns kurz.
Kai Duncan David, Keys and Synthetic Vocals with Scannertet. Hm. Vicky Wright am Evi, Mikkel Schuh an MIDI und elektrischer Gitarre und Matthias Seibeck an der MIDI Percussion.
Ja. Ja. Die waren gut. Also, hat mir schon gefallen. Irgendwie gut.
Ja, da gibt's hier auch. Also, hört mal rein.
Hört doch mal rein. Die haben auch erzählt, dass sie am Tag vorher in Kiel gespielt haben.
Ja.
Da dachte ich mal, wo spielt denn so eine Band in Kiel? Den Laden würde ich auch gerne mal kennenlernen. Hast du schon mal in Kiel gespielt?
Natürlich.
Ich habe also in den letzten 10 Jahren einmal in Kiel gespielt.
Ja, Kiel
ist auch. Als Vorprogramm für Rogo Schamoni habe ich einmal in Kiel
gespielt. Ja, ich glaube, Kiel ist auch oft nicht so auf dem Tourplan, weil man so, also viele Bands so einen Bogen um Schleswig-Holstein machen.
Schade eigentlich.
Aber so in Kiel gibt es ein schönes
Bundesland.
Da gibt es, glaube ich, die Pumpe und das Max.
Aber da haben wir nicht gespielt.
Wer? Die haben beim Frequenzfestival gespielt. Das klingt doch nach Neuss. Frequenzfestival Kiel.
Ja. Naja, die Belüftungsanlage auf jeden Fall top im KM28, muss man sagen. Die ist ja groß reingebaut, diese großen Rohre.
Ja.
Obwohl es ein sehr schwüler Abend war, konnte man atmen. Das muss man sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit in diesen Jazzclubs in Berlin. Da kriegst du ja keine Luft. Im KM28 haben sie sich viel Mühe gegeben, dass alle Leute auch gut Luft bekommen. Sehr gut, geht dahin, guter Laden. Hören wir uns nächste Woche, oder? Das war jetzt sehr monothematisch, Noten.
Noten,
aber Leute interessieren sich für Noten. Also ja. Gute Noten, schlechte Noten.
Also zumindest wir interessieren uns für Noten. Ja. Okay.
Alles klar.
Dann bis nächste Woche.
Tschüssi. Ciao, ciao, ciao.